Was für eine kunterbunte Figurenfamilie Christine Wunicke im Lauf der Jahre um sich geschart hat. Einen schottischen Rockmusiker, die zwei Filmpioniere Selig und Box, nicht zu vergessen den japanischen Nervenarzt Shimamura. Oftmals sind diese Figuren nicht nur exzentrisch und mit einer jeweils sehr besonderen Obsession gesegnet, sondern auch historisch verbürgt. Wenngleich sie in Wunickes Büchern ein wunderbares Eigenleben entwickeln. In welchen entlegenen Bibliotheken und Nachschlagewerken fahndet die Autorin eigentlich nach ihren Helden oder Geschichten?
Die finden mich, da muss ich nicht suchen. Die fliegen mir zu.
Christine Wunicke meint das sehr ernst. An ihren Dr. Shimamura ist sie zum Beispiel über Google geraten. Ein falscher Suchbegriff hat sie auf verschlungenen Pfaden nach Japan und zur Fuchskrankheit geführt. Ihrem neuen Roman Katie ging allerdings ein von ihr verfasstes Radiofeature für den SWR zum Thema Spiritismus voraus. Und bei der weiteren Recherche stieß sie auf ihre beiden Helden.
Die kamen Hand in Hand, traten sie in mein Leben. Florence Cook und William Crookes. Der Atomphysiker mit dem Gespenst am Arm, das fand ich einfach zu schön. Es war eigentlich hauptsächlich dieses Foto. Es gibt ein Foto, wo Crookes die verschleierte Katie so am Arm präsentiert, als wenn er sie zu einem Debütantenball führt oder sowas. Und da habe ich gedacht, okay, das gucke ich mir jetzt mal genauer an.
Die Geschichte hat es tatsächlich in sich. Der Leser findet sich im viktorianischen England wieder, wo spiritistische Seancen der letzte Schrei sind und materialisierte Geister zur besseren Gesellschaft gehören. Man kann mit besonderen paraphysischen Fertigkeiten sogar berühmt werden und die 16-jährige Florence Cook sehnt sich nach wenig mehr als nach Rom. Das ätherische Wesen hat das Talent, sich wie von Geisterhand aus Fesseln zu lösen, die man ihr während spiritistischer Zusammenkünfte gewissenhaft anlegt. Eines Tages lockt dieses begabte Medium aber sogar einen richtigen Geist namens Katie herbei. Tochter eines walisischen Seeräubers aus dem 17. Jahrhundert, ein regelrechter Tomboy, verführerisch, dabei durchaus handfest und derb.
An diesem Abend trat Miss Cooks Materialisierung zum ersten Mal aus dem Schrank. Sie war nicht am Hals zu Ende. Sie war kein Gesichtchen. Sie war eine Frau, älter als Florence, auch etwas größer und schwerer als Florence, in einem weißen Hemd, mit hellerem Haar als Florence, halb bedeckt von einem weißen Tuch. Noch hielt sie sich an der Schranktür, als kämpfe sie Schwindel nieder, dann tat sie drei Schritte und lächelte. Selina schrie leise auf. Der Gesang verstummte. Und es gab ein Gewirr. Der Mann ohne Namen, der sich später als Spion eines eifersüchtigen Mediums aus Brixton herausstellte, war aufgesprungen und griff zu, griff nach dem Tuch, nach dem Geist, der noch immer lächelte. Und Mrs. Cook griff nach dem Mann und der Mann schrie, »Miss Florence, ha!«
Das Spektakel polarisiert. Wer nicht fasziniert die Geisterscheinung verfolgt, vermutet faulen Zauber. Florence wird gar als Betrügerin denunziert. Hier nun kommt der seriöse Physiker und Chemiker William Crookes ins Spiel, der die Materialisierung des Mediums genauer unter die wissenschaftliche Lupe nehmen soll. Wunicke erzählt von zwei Leben, die sich hier schicksalhaft miteinander verflechten. Jenes des leicht mürrischen, etwas verkannten Gelehrten und jenes der ruhmsüchtigen, in anderen Sphären schwebenden Florence. William Crookes gab es ebenso wie Florence Cook wirklich. Für die Wissenschaft hat er allerlei geleistet, Kathodenstrahlen sichtbar gemacht oder radioaktive Strahlung nachgewiesen. Als Parapsychologe betrachtete er sich ebenfalls, veröffentlichte dazu Aufsätze und Bücher und erstellte Gutachten. Unter anderem widmete er sich dem Phänomen Florence Cook und attestierte dem Medium übersinnliche Kräfte. Man mag es kaum glauben, ein anerkannter Forscher begibt sich in die Abgründe des Irrationalen.
Das liegt vielleicht dran, weil man sich mit Phänomenen befasst, die auch sehr weit von der faktischen Alltagswahrnehmung weg sind. Und da gibt's Berührungspunkte. Weshalb das eine solche Mode in der Naturwissenschaft im viktorianischen England gerade wurde, das ist mir eigentlich immer ein bisschen ein Rätsel geblieben. Aber es hat eine gewisse Schlüssigkeit. Ich meine, es kommt durch viele, ja, sowas wie Telegrafie und die Herzwellen, die Radiowellen, das sind alles plötzlich Kräfte, die da wirken, die man vorher nicht kannte. Und da hat man dann schnell eine Vorstellung, dass man vielleicht auch mit Toten so kommunizieren kann. Also es gibt die Geschichte, dass der Morse, bevor er den Morseapparat erfunden hat, eigentlich nur mit seinem toten Bruder reden wollte. Da gibt's Verbindungen, aber also eine eindeutige Gleichung kann man da eigentlich nicht aufstellen. Das ist schwierig.
Die Geschichte, die Christine Wunicke erzählt, nimmt groteske Züge an. Hochkomisch ist es, wenn Geist Katie den verschiedenen Protagonisten des Nachts und in den unmöglichsten Situationen erscheint. Der Ehefrau von Crookes ebenso wie seinem Assistenten Pratt, der vor allem von Katies androgynem Wesen angezogen ist. Der schüchterne junge Mann wird nämlich von dem Gespenst mit eigenen, uneingestandenen Neigungen vertraut gemacht.
Dunkel war es in Jeremiah Pratts schmalem, jungfräulichem Bett. Und fort war das Glühen im Haar des Geistes. Und Pratt dachte oder flüsterte gar P' gleich P plus DF durch DT. Und all das Schöne explodierte langsam und lautlos und lange. Nach dem Gesetz der elektrischen Elastizität und O, dem Durchflutungsgesetz. Jeremiah Pratt erwachte erhitzt, verstört, erzürnt, besudelt, beglückt. Jetzt gehörst du mir, Pratt. Das hatte einer gesagt.
Katie ist eine Art Projektionsfläche. Jeder sieht in ihr, was er sehen will und im Leben vermisst. Und die Entfesselungskünstlerin Florence zeigt auf, unter welchen Fesseln, gesellschaftlichen und sexuellen, die Menschen ringsum leiden. Der Geist ist wie ein Katalysator. Mit ihm haben die Protagonisten Zugang zu ihren Träumen. Und William Crookes gelingt in einer Mischung aus Wahn und Genialität sogar sein wissenschaftlicher Durchbruch. Ihr Glück allerdings finden die Helden nicht unbedingt. Es ist großartig, wie fein Christine Wunicke auf beschränktem Raum ihre Figuren zum Leben erweckt, wie sie die Geister einer vergangenen Zeit in komprimiertester Form einfängt, pointierte Dialoge hinschmettert, zugleich aber mit Ironie eine wohlkalkulierte Distanz zu den Geschehnissen wahrt, wie sie fast schon filmische Kulissen und eine eigentümlich flirrende Atmosphäre schafft. Es ist ein kleines literarisches Meisterstück, auf knapp 150 Seiten solch eine Fülle entstehen zu lassen.
Das ist die Entwicklung von meiner ganzen Tätigkeit. Ich habe ja angefangen mit einem relativ dicken Buch und dann mit normal dicken Büchern, würde ich sagen. Und ich habe, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, irgendwie einmal eine Novelle geschrieben, die ich auch wirklich für eine Novelle halte. Und da habe ich mich irgendwie rein verliebt in diese Länge, in diese, ja, unter 150 Seiten Länge, das hat irgendwie was, es macht einen großen Spaß, das runterzuschleifen. Und das ist zwar nicht irgendwie ein sehr romanhaftes Vorgehen, das ist eher, ich sage immer, ja, ich schreibe Roman-Haiku oder irgendwas. Es kriegt ein bisschen was Exemplarisches, es bleibt schwebend, man muss nicht alles ausführen, man kann auch Sachen besser offen lassen, als wenn man irgendwie jetzt einen großen, dickleibigen Roman schreibt. Und im Moment ist das irgendwie eine Form, die mir sehr zusagt.
Ein steter Prozess der Verknappung und Verdichtung. Erzählerische Ökonomie und poetische Verschwendung stehen in einem wunderbar ausgewogenen Verhältnis. Christine Wunickes Bücher haben im Heraufbeschwören von fremden Szenerien und verschollenen Geschichten allesamt etwas Magisches. Sie beschwören Geister. Im neuen Buch sogar wortwörtlich. Wie aber ist überhaupt die Begeisterung für Literatur und das Schreiben entstanden?
Also ich muss ehrlich sagen, was das ausgelöst hat, war, dass ich nicht schreiben konnte. Da war ich 4 und habe entdeckt, dass Menschen schreiben können und ich nicht. Und daraufhin habe ich beschlossen, meiner Mutter ein Buch zu diktieren. Und seitdem habe ich nie mehr aufgehört. Also nicht meiner Mutter alles zu diktieren, aber irgendwie, es war ein Neid auf schreibende Leute. Da habe ich gedacht, man muss irgendwie Geschichten machen, auch wenn man nicht schreiben kann. Und wie gesagt, ich kann mich nicht mehr gut erinnern, weil ich da 4 war. Also das ist jetzt wirklich die ehrlichste Antwort, die ich Ihnen geben kann. Ich könnte irgendwas Schöneres mir ausgedacht haben, aber es ist so. So ist es die Wahrheit.
Die Wahrheit über Katie, ihr Medium Florence und den Wissenschaftler Crookes, der später im Schatten anderer Forscher ein wenig in Vergessenheit geriet, kann man in Lexika nachlesen. Monikes Buch hingegen bietet wahrhaftige, vielschichtige und eigensinnige Figuren. Wie es mit diesen endet, darf hier allerdings nicht verraten werden. Nur so viel. Man erliegt der Magie dieses Romans vom ersten bis zum letzten Satz.